Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Ich habe heute einen Gast im Studio, den ich bei den Thüringer Buchtagen kennengelernt habe, Herrn Christoph Wiegand. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Schäfer.
Schön, dass Sie da sind. Und Herr Wiegand ist jetzt nicht irgendjemand, denn er hat sich zu den Buchtagen als Verlagsleiter vorgestellt und als Autor. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, herauszufinden, wie wird ein Autor selber zum Verleger und natürlich vor allem, was verlegt er für Bücher. Und das ist bei Christoph Wiegand also ganz etwas Besonderes. Da sind also Bücher angeboten worden, mehrsprachige Bücher für Jugendliche, für Erwachsene und Hörbücher. Und das, Herr Wiegand, ist natürlich eine Palette, die Sie als junger Mann schon bewältigt haben. Und da müssen wir natürlich mal anfangen bei der Frage, wann haben Sie angefangen zu schreiben?
Ja, das begann eigentlich schon in meiner Schulzeit. Ich habe im Grundschulalter schon gerne Aufsätze geschrieben. Damals hatte ich viel Spaß daran, mir kurze Geschichten auszudenken. Irgendwann wurden die Geschichten dann länger und dann kam vor allem auch das Interesse an fremden Kulturen dazu durch die Reisen, die wir immer in den Sommerferien gemacht haben. Irgendwann mit 16 oder so habe ich meinen ersten kurzen Roman geschrieben. Damals noch nicht so gut, um jetzt ein Buch draus zu machen, auch noch nicht so umfangreich. Richtig angefangen mit Bücherschreiben und Veröffentlichen habe ich vor etwa 10 Jahren.
Hat Sie in Ihrer Schulzeit jemand gefördert? Haben Ihre Eltern gesagt, los, schreib weiter oder mach das? Oder gab es irgendeinen Lehrer, der gesagt hat, das ist eine gute Sache, schreib mal hier da und da noch weiter?
Nicht direkt. Es war eigentlich so, dass ich gar nicht die Bücher so viel gelesen habe, die ich jetzt schreibe, also Abenteuergeschichten mit historischem und mythologischem Hintergrund, sondern ich habe selbst lieber Fachbücher gelesen, zum Beispiel über Geografie, Geschichte, Biologie und solche Sachen. In meiner Grundschulzeit habe ich aber besonders gerne Hörbücher, Hörspiele gehört, vor allem die 5 Freunde, deren Abenteuer und deren Freundschaft hat mich immer sehr fasziniert und die haben mich dann auch sehr inspiriert für meine späteren Geschichten, die sie jetzt hier als Bücher auch liegen haben.
Trotzdem haben Sie nach Ihrer Schulzeit nicht direkt den Weg zum Schriftsteller eingeschlagen, sondern Sie haben ein Studium aufgenommen im Bereich Lehramt.
Nicht direkt Lehramt. Ich bin nicht offiziell Lehrer, sondern ich bin von Beruf Fremdsprachenkorrespondent. Ich habe hier in Erfurt an einer privaten Fachhochschule studiert. Das mit dem Unterrichten kam dann später durch meine Auslandsaufenthalte. Es war praktisch so, dass ich als Fremdsprachenkorrespondent spezialisiert bin auf Englisch und Spanisch. Später kam dann noch Portugiesisch dazu und so habe ich mich wie viele andere ehemalige Studienkollegen entschieden, nach Ende meines Studiums für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Das ging dann nach Peru, nach Südamerika. Aus dem einen Jahr sind dann 2 geworden, allerdings mit Unterbrechung. Zwischendurch war ich auch noch in Chile. Zwischendurch war ich dann auch mal wieder in Deutschland und in meinem 2. Jahr in Peru fing ich praktisch an, Deutsch zu unterrichten in Arequipa in Südperu, wo ich gelebt habe, eine Millionenstadt, gibt es 2 deutsche Schulen und da war ich nachmittags und abends immer als Nachhilfelehrer unterwegs in den meistens reichere Familien, deren Kinder auf die deutsche Schule gingen. Das war eine sehr interessante Erfahrung und ich habe gemerkt, dass mir Unterrichten und vor allem das Unterrichten von Fremdsprachen sehr viel Spaß macht. Und als ich dann später zurückkam, habe ich dann hier vor 8 Jahren an der Volkshochschule anstatt Ilmenau angefangen als Spanischlehrer, mittlerweile auch als Englisch- und Portugiesischlehrer.
Wann haben Sie denn entdeckt, dass Sie so ein Sprachtalent sind? Oder sind Sie nicht das Sprachtalent?
In gewisser Weise hat jeder Mensch ein gewisses Sprachtalent. Wir haben ja unsere Muttersprache auch gelernt, indem wir zugehört haben und irgendwann assimiliert haben. Wir haben die ja nicht Wort für Wort aus einem Vokabelbuch gelernt. Es war eigentlich eine Mischung aus beiden. Grammatik hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Sehr zum Leidwesen meiner Mitschüler und Lehrer.
Kann ich mir gut vorstellen.
Genau. Und dann war es vor allem die Tatsache, dass ich gern gereist bin, dass ich jenseits der klassischen Touristenrouten die Länder entdecken wollte. Und dazu gehören natürlich auch die Einheimischen. Ich wollte wissen, was die Leute für Geschichten erzählen. Deshalb spielen auch die meisten meiner Geschichten, meiner Bücher in verschiedenen Ländern mit der dortigen Mythologie. Die Sagen haben mich immer sehr interessiert. Es ist auch interessant, Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern zu haben. Und das geht nun mal nur, wenn man die Sprachen kann. Und es liegt auch viel am Lehrer. Ich muss sagen, ich hatte hier in Erfurt damals einen ganz tollen Spanischprofessor, der selbst auch kein ausgebildeter Lehrer war, aber uns so motiviert hat. Er hat Reisen für uns nach Lateinamerika und Spanien organisiert. Es war ganz toll. Die Sprache bei ihm war zum Eintauchen. Das war keine trockene Sprache aus einem trockenen Buch. Das war einfach was ganz Praktisches, was ganz Lebendiges. Und das ging dann automatisch weiter.
Und das hat sich bei Ihnen also fortgesetzt, das haben Sie angenommen. Und wer natürlich Fremdsprachen so beherrscht wie Sie, der kann sich fremde Kulturen auch relativ leicht erschließen. Und das ist ein Spannungsbogen, der vielen anderen versagt bleibt, ne?
Ja, da haben Sie recht. In den 2,5 Jahren, die ich in Südamerika zum Beispiel verbracht habe, habe ich selten Dinge gemacht, die normale Touristen machen. Ich habe in Arequipa in Südperu, was übrigens ungefähr vergleichbar ist mit Bayern. Die Region Arequipa ist anders als der Rest des Landes. Die Kultur ist anders, der Dialekt nicht so anders. Es ist das gleiche Spanisch wie woanders auch. Aber es gibt einige Rituale, einige, zum Beispiel die Musik ist dort anders, sogar der Baustil ist dort anders. Man wird zwar nicht so einfach ein Staatsbürger eines anderen Landes, aber man kann relativ schnell eigentlich ein Bürger einer anderen Stadt in einem anderen Land werden. Das habe ich dort auch erlebt. Ich habe dort in einer lateinamerikanischen Großfamilie gelebt. Wir haben praktisch alle in einem großen Raum geschlafen. Wir waren immer zusammen, man war eigentlich nie alleine. Wir haben zusammen gekocht, gegessen, Fernsehen geschaut, Bücher gelesen, sind zusammen ins Kino gegangen oder zum Tanzen, in die Sauna, zum Schwimmen und so. Das war ganz faszinierend. Und wenn ich ehrlich sage, das habe ich in den 2 Jahren jeweils zweimal erlebt, als ich in Peru war. Die ersten 3-4 Wochen, die man dort ist, fühlt man sich noch ein bisschen wie ein Tourist. Man orientiert sich erstmal. Im 2. Jahr ging das schon viel schneller. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Sprache, wenn man sie schon gut kann. Und ich habe gemerkt, am Anfang, Peru ist ja genau wie die Nachbarländer ein typisches Indianerland, ein Andenland. Und die meisten Leute sehen anders aus, kleiden sich anders. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, ich bin der einzige Weiße. Die Leute sind alle dunkelhäutig, also von hellbraun bis fast schwarz gibt's dort alles. Und nach einem Monat, nach 2-3 Monaten hatte ich das Gefühl, dass die Leute genauso aussehen wie ich, beziehungsweise dass ich genauso aussehe wie die Leute. Die Leute sahen nicht mehr exotisch aus. Man hat sich selbst optisch oder zumindest in Gedanken angepasst. Irgendwann wurde ich auch nicht mehr als Tourist gesehen. Mir wurden auch nicht mehr an jeder Straßenecke irgendwelche Broschüren für Tagesausflüge in die Hand gedrückt. Es war irgendwann so, dort wo ich regelmäßig war, kannten mich die Leute. Da, wo ich gearbeitet habe, war ich einer von vielen Kollegen. Ich war ja im ersten Jahr, als ich noch nicht als Deutschlehrer dort war, in der Touristinformation der Stadtverwaltung. Und ich kannte vom Bürgermeister bis zur Putzfrau dort jeden praktisch. Das war
natürlich für einen Autor dann auch eine Fundgrube an Personen, an Geschichten, an Umfeld, die sie später in weiteren Büchern verarbeiten können.
Ganz genau. Und auf die Weise entstand auch mein erstes Buch. Und zwar hatte ich in meinem ersten Jahr in Arequipa eigentlich durch Zufall erfahren, dass keine 500 Meter vom Rathaus, von der Touristinformation, wo ich ja gearbeitet habe, ein Museum ist, wo eine Mumie ausgestellt ist, die Mitte der 90er Jahre gefunden wurde. Und zwar ist das die Mumie Juanita. Damals, vor 400, 500 Jahren, war sie eine Inka-Prinzessin. Sie wurde mit 14, 15 Jahren ungefähr den Göttern geopfert, als Jungfrau. Das hat man recherchiert. Man hat sehr edle Grabbeigaben gefunden, die darauf deuten, dass es nur eine adlige Prinzessin gewesen sein konnte. Und diese Mumie hat mich sehr fasziniert. Es war das erste Mal, dass ich eine Mumie so gesehen habe. Und die Geschichte, das Ganze drumherum. Ich habe auch die Region, das Kolgatal, was heutzutage ein Nationalpark ist, besucht, wo sie ja auch auf einem der Vulkane bestattet wurde, wo sie damals 1995 gefunden wurde. Das habe ich auch alles besucht und daraus wurde dann mein erster Roman Abenteuer im Kolgatal, das verborgene Erbe der Inkas, womit ja sie gemeint ist.
Radio Frei Stadtgespräch.
Christoph Wiegand ist heute Gast im Studio. Er ist Leiter des Misti Verlages und selber Autor. Über die Autorentätigkeit haben Sie im ersten Beitrag schon einiges gesagt. Sie haben also Erfahrungen in Südamerika machen können und ganz viel Stoff gesammelt, der wahrscheinlich noch nicht vollständig verarbeitet ist. Wie haben Sie dann den Sprung wieder geschafft zum Autoren? Wann haben Sie da gesagt, jetzt muss ich da die ganzen Sachen zu Papier bringen?
Das begann eigentlich 2009, 2010, als ich wieder nach Deutschland zurückkam. Ich war dann in dem letzten Jahr zuvor noch ein Jahr in Indien gewesen, hatte dort als technischer Übersetzer in der Softwareindustrie gearbeitet und stand jetzt hier in Deutschland vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ich habe mich dann 2010 entschieden, mich selbstständig zu machen. Zuerst als Übersetzer und kurze Zeit später dann auch als Lehrer und als Autor. Ich hatte zuvor schon mein erstes Buch geschrieben, was ich bereits erwähnt hatte. Abenteuer im Kolgatal, das verborgene Erbe der Inkas. Und dann dauerte es gar nicht lange. Da kam schon eine Idee zu einem neuen Buch. Und zwar mein bisher erfolgreichstes Buch, Die Insel im Nebel der Götter. Eine Geschichte, die in Griechenland spielt. Auf der Insel Kreta beginnt die Geschichte. Es geht da um die griechische Mythologie. Als ich fast 11 Jahre alt war, 1994, machte ich meine erste weite Reise, meine erste Flugreise eigentlich. Die ging nach Kreta und die Reise dort und die vielen Ausflüge dort haben mein Interesse an alten Kulturen geweckt. Und deshalb spielte dann auch mein zweites Buch, meine zweite Geschichte auf der Insel Kreta.
Als Autor haben Sie natürlich die Frage oder das Problem, Sie müssen einen Verlag finden. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also ich habe im Internet recherchiert und habe dann einen Verlag in Berlin gefunden, der auch Bücher druckt. Also man muss dort nicht nur veröffentlichen, man muss nicht unbedingt veröffentlichen. Man kann auch sein Buch privat zum Beispiel ganz normal drucken lassen. Und bei diesem Verlag habe ich meine ersten drei Bücher rausgebracht. Später habe ich dann 2013 den Misti Verlag gegründet. Ich wollte einfach eigentlich, dass meine Bücher ein besonderes Erkennungszeichen haben, ein Verlagslogo. Und als Verlagslogo habe ich den Misti, den Vulkan, an dessen Fuße Arequipa in Peru liegt, genommen. Einfach um ein Erkennungszeichen zu haben für diese Art von Geschichten, für diese Art von Romanen. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Da kamen Freunde, Bekannte auf mich zu und fragten mich, ich habe da mal was geschrieben, kannst du dir das mal anschauen? Können wir das vielleicht veröffentlichen? Und so wurde schnell ein Verlag mit vielen Autoren daraus. Mittlerweile 4 oder 5 Autoren.
Herr Wiegand, wenn ich jetzt einen Hut hätte, würde ich ihn vor Ihnen ziehen, weil das Verlagswesen in Deutschland, das ist ja ein Pulverfass. Da gibt es jede Menge Strömungen, auf und ab. Verlage, die auftauchen und wieder verschwinden. Ein riesiger Konkurrenzkampf. Und in dieses Gewühl wagen Sie sich als junger Mann, als No-Name hinein mit einem neuen Verlag. Woher nehmen Sie denn die Motivation, die Kraft?
Ja, dann erstmal vielen Dank. Das können Sie laut sagen, das Verlagswesen, der Buchmarkt ist alles andere als einfach hier. Und ich habe den Verlag auch gegründet, nicht um viel Geld zu verdienen, um sonst wie viele Bücher zu verkaufen, sondern einfach, um meine Geschichten an die Öffentlichkeit zu bringen, um Leute für diese Geschichten, für diese Bücher, auch von meinen anderen Autoren zu interessieren.
Ohne sich selbst jetzt in ein anderes Verlagsprogramm hineinpressen zu lassen.
Genau, genau. Ich wollte einfach das schreiben, das publizieren, was ich toll finde. Natürlich ist es nicht das, was die breite Masse liest. Und das wäre auch gar nicht Sinn der Sache. Denn nebenbei habe ich ja noch andere Geschäfte, die ich betreibe, wie schon erwähnt, als Übersetzer, als Sprachlehrer. Mittlerweile arbeite ich auch für ein Labor. Das mit dem Verlag ist eigentlich kein Geschäft, mit dem man viel Geld verdienen kann oder unbedingt möchte. Es ist einfach, um die Gedanken rauszubringen, um die Gedanken freizulassen.
Sie müssen den Verlag nicht betreiben, um ihr täglich Brot zu verdienen.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist also, das nimmt Ihnen natürlich schon mal einen gewissen Druck an Terminen und Veröffentlichungen etc.
Genau, genau. Also mein Verlagsprogramm ist relativ klein und auch mein Buchlager beschränkt sich auf 3 oder 4 größere Pakete, die ich zu Hause habe. Die meisten kleinen Verlage haben ja auch keine eigene Druckerei. Ich lasse weiterhin bei meinem ehemaligen Verlag in Berlin drucken.
Das ist sicherlich auch legitim, wenn man einmal so eine Beziehung hat, dass man die nicht so schnell wieder aufgibt, wenn man nicht eine bessere Alternative findet. Und die muss man natürlich erst suchen und finden. Trotzdem sind Sie als Verleger da erfolgreich tätig. Sie haben vorhin gesagt, eines der Bücher ist Ihr erfolgreichstes. Woran messen Sie den Erfolg?
Also damit habe ich gemeint, die Insel im Nebel der Götter, ja. Denn als dieses Buch rauskam, hat es gar nicht lange gedauert, dass ich die ersten Lesungen hatte. Von keinem Buch habe ich so viele Lesungen gehabt bisher, meistens an Schulen, manchmal auch in Bibliotheken, wie von diesem Buch. Es ist mittlerweile in 9 Sprachen herausgekommen. Und es ist sehr erfolgreich. Viele Kinder haben angefangen zu lesen, haben die Hörspiele gehört, haben angefangen sich für die griechische Mythologie, die ja das Kernthema in dieser Geschichte ist, zu interessieren. Das war sehr interessant. Einmal hat zum Beispiel nach einer Lesung in Erfurt ein Schüler zu einem anderen Schüler gesagt, dieses Buch ist Kult, das muss ich jetzt unbedingt haben. Hoffentlich bekomme ich es zum Nikolaus.
Also darüber Interessen für andere Kulturen zu wecken, ist natürlich auch eine sehr schöne Sache, weil gerade solche Dinge ja auch in den Lehrbüchern, auch in Geschichtsunterricht und Literatur mitunter recht knapp behandelt werden.
Ja, ganz genau. Und ein anderes Thema, was mir immer wieder wichtig ist, was in allen meinen Geschichten vorkommt, ist die Freundschaft. Freundschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ganz Wichtiges. Und in diesen Geschichten geht es um wahre Freundschaft, wie sich Freunde helfen, was sie zusammen erleben und dass diese Abenteuer, die sie erleben, dass sie eigentlich erst richtig zu einem Abenteuer werden, wenn man sie gemeinsam erlebt. Wenn man das alleine erlebt, kann man eigentlich niemanden davon erzählen. Das heißt, man kann schon jemanden davon erzählen, aber wenn beide, zwei Leute oder mehr Leute das Gleiche erlebt haben und später darüber sprechen, das ist was ganz anderes. Das ist mehr als nur Urlaubsbilder zu zeigen, jemanden, der nie dort gewesen ist. Der kann die Bilder schön finden, aber empfindet dabei nichts.
Wie können Sie denn das jetzt in Ihrem Verlagswesen umsetzen? Erleben Sie dort Freundschaft mit der, wo Sie gemeinsam Sachen produzieren und sagen, das ist jetzt der Erfolg gewesen, vielleicht auch der Misserfolg?
Wie meinen Sie das jetzt?
Haben Sie jetzt jemanden, der also mit Ihnen da streitet im Verlag oder sind Sie da tatsächlich der Alleinmacher?
Jein, also nicht direkt. Also sagen wir mal so, einige Figuren in verschiedenen Geschichten sind inspiriert von Leuten, die ich kenne, von Freunden, von Leuten, mit denen ich eine enge Beziehung habe. Natürlich bin ich auch bei anderen Autoren teilweise mit involviert. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte aus einer anderen Sprache übersetze ins Deutsche und später auch noch in andere Sprachen, dann ist es ja auch meine Ausdrucksweise, die in der Geschichte dann zu lesen ist und auch mein Herzblut, das damit reinführt. Von daher bin ich bei einigen Geschichten auch Co-Autor.
Radio Frei Stadtgespräch.
Der Misti Verlag aus Griesheim bei Stadt Ilm ist nach einem peruanischen Vulkan benannt worden. Verlagsleiter Christoph Wiegand ist gleichzeitig auch Autor dieses Verlages. Und ich spreche jetzt mit ihm über das Thema Literaturkritik. Herr Wiegand, nun muss bei Literatur, bei aller Schreiberei auch immer einer mal den Blick drauf werfen von außen auf das Manuskript und sagen, geht oder geht nicht. Wer ist derjenige, der bei Ihnen als erster das Buch literaturkritisch betrachtet?
Da habe ich mehrere Leute, die das machen. Die grobe Arbeit machen erstmal meine Mutter und meine Tante. Und dann habe ich noch eine ehemalige Deutschlehrerin, die das sehr intensiv macht, die wirklich keinen Fehler, kein Komma, keine falsche Ausdrucksweise übersieht. Also wenn sie dann drauf geguckt hat, dann weiß ich, dass das alles richtig ist, dass dann dass nichts mehr verändert werden muss.
Das sind aber, wenn ich Ihre Schilderung jetzt richtig verstanden habe, alles Leute, die früher mit Buchschreiben, Buchverlegen, Lektorieren nichts zu tun gehabt haben.
Bis auf die ehemalige Deutschlehrerin.
Ja.
In gewisser Weise ja.
Und also die sind jetzt hier da integriert und auf die verlassen sie sich auch.
Ja, ja. Es gibt auch noch verschiedene andere Freunde, denen ich das dann zeige, die ich frage. Zum Beispiel auch meine Frau Cindy, die hier neben mir sitzt, liest auch meine Bücher meist, bevor sie veröffentlicht werden. Und sie hat auch schon eines meiner Bücher übersetzt. Und manchmal macht sie auch Vorschläge zur Gestaltung zum Beispiel. Bei einer der letzten Produktionen gab es eine besondere Schriftart, die ihr gefallen hat. Ich wäre selbst nie darauf gekommen, jetzt die Schriftart zu nehmen, aber letztendlich sah das wirklich gut aus. Ein bisschen anders als die anderen Bücher und da bin ich auch sehr froh drüber, wenn hin und wieder mal noch ein anderer Gedanke, eine neue Idee von außen mit reinkommt.
Und das Ganze dadurch auch attraktiver wird, ne? Also auch mal unbequeme Wege gehen, gerade so bei der Buchgestaltung. Gibt's ja tausende genau. Möglichkeiten, aber es gibt auch festgefahrene Gleise und da mal auszubrechen, halte ich natürlich auch für sehr interessant. Herr Wiegand, jetzt haben Sie neben der ganzen Schreiberei und Verlagstätigkeit, haben Sie jetzt auch noch einige Ihrer Bücher, Ihrer Texte als Hörbücher produziert. Warum? Aus Ihrer früheren Liebe zu Hörspielen, zu Geschichten? Oder haben Sie das als notwendige Ergänzung des Literaturprogramms Ihres Verlages gesehen?
Eigentlich aus beiden Gründen. Einmal war es so, als ich im Grundschulalter war, also diese Art Geschichten las, da habe ich lieber Hörspiele gehört, damals noch als Kassetten. Ich war zum Lesen eigentlich manchmal ein bisschen zu faul, vor allem wenn es abends war. Da habe ich eine Kassette in den Walkman gesteckt, angemacht mit Kopfhörern und so bin ich dann praktisch ins Bett gegangen. Und aus anderen Gründen zum Beispiel auch, viele Leute sind oft mit dem Auto unterwegs und haben nicht so viel Zeit zum Lesen, haben aber viel mehr Zeit zum Hören. Und dann ist es auch so, ich möchte auch, dass meine Geschichten von Leuten gehört werden können, die nicht lesen können, also zum Beispiel Blinde.
Mhm. Herr Wiegand, nun kommt ja dazu verschiedene Aufgaben. Sie müssen für die Bücher Illustratoren haben. Für die Hörbücher brauchen Sie Sprecher, Sie brauchen Studios. Sie brauchen also ein entsprechendes Equipment, um das überhaupt herstellen zu können. Wie machen Sie das?
Ja, das war am Anfang vor allem nicht ganz einfach. Ich habe durch einen Bekannten, der selbst Illustrator ist, einen Illustratoren gefunden. Also damals war das noch ein Studienkollege von ihm aus Weimar. Der hat die Illustrationen für meine ersten beiden Bücher, die beide in Griechenland spielen, gemacht. Und später für ein weiteres Buch habe ich wieder einen Kollegen von ihm gefunden und für ein neues Buch, das neueste Buch, was von einem anderen Autoren ist, wo ich aber damit beauftragt war, einen Illustratoren zu finden, habe ich eine mir vorher völlig unbekannte Illustratorin aus Norddeutschland, die ursprünglich aus Russland stammt, gefunden, die mir das zu einem sehr guten Preis gemacht hat und ich war, also mein Autor und ich, wir waren beide völlig überwältigt von dieser Qualität, von ihrem Stil. Es war genau das, was wir uns vorgestellt hatten. Und wir hatten ihr gar nicht so viele Details gegeben, wie das nun aussehen sollte.
Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme für den Autoren selbst oder auch für den Verlag, einen entsprechenden Illustrator zu finden, der den Stoff versteht, der sich hineinversetzen kann und der das dann auch entsprechend bildlich wiedergibt, Anregungen für den Leser gibt, weiterzulesen oder bestimmte Sachen auch zusammenfasst. Und da gibt es wahrscheinlich tausende Buchillustratoren, aber den zu finden, der zu Ihrem Stoff passt, das ist natürlich dann auch viel Glückssache, ne?
Ja, da haben Sie recht. Denn die Illustration, der Einband, ist ja das Erste, was man von dem Buch sieht. Und das entscheidet letztendlich, natürlich zusammen mit dem Rückentext, ob das Buch letztendlich gekauft und gelesen wird oder nicht.
Jetzt ist Ihr Repertoire jetzt schon auf einige Bücher angewachsen, aber der Vertrieb der fremdsprachigen Literatur, läuft der auch über Ihren Verlag, läuft der über Ihre Internetseite oder wie muss man sich das vorstellen?
Der Vertrieb ist jetzt nicht so umfangreich, also ich verkaufe nicht Dutzende von fremdsprachigen Ausgaben pro Jahr, aber ich vertreibe sie über meine Internetseite und ich bekomme auch hin und wieder direkt Bestellungen über einen Buchhandel, teilweise auch aus dem Ausland. Ich habe auch schon einige in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel nach Österreich oder in die Schweiz verkauft oder in verschiedene andere Buchhandlungen in Westdeutschland zum Beispiel.
Ja, Herr Wiegand, dann waren noch die Sprecher für die Hörbücher, die müssen auch erst gefunden werden und das ist wahrscheinlich noch ein anderes Kapitel als die Illustratoren.
Ja, genau, da haben Sie recht. Für meine ersten beiden Hörspiele, Die Insel im Nebel der Götter und die indirekte Fortsetzung davon, Die sprechende Ikone, eine Weihnachtsgeschichte aus Griechenland, hatte ich Glück, Da hatte ich aus dem Nachbardorf zwei weitläufige Verwandte gefunden, also ein Geschwisterpaar, die dann die Sprecherrollen gesprochen haben. Also ein Geschwisterpaar, das dann die Sprecherrollen übernommen hat. Die waren auch beide damals in dem Alter der Sprecher, also noch nicht im Stimmbruch, 10, 11, 12 Jahre alt. Das war perfekt. Auch vom Charakter her waren sie den Personen in der Geschichte sehr ähnlich. Ich habe bisher eigentlich nur mit Laien zusammengearbeitet.
Das natürlich immer auch eine Herausforderung ist, aber die zu finden und die dann zum Mitmachen anzuregen, das ist natürlich auch so ein Stückchen Motivationskunst, die Sie da hinlegen.
Ja, genau. Eine besondere Geschichte war mein drittes Hörspiel, mein bisher neuestes, Der Fluch des Feuertempels, ein Abenteuer in Indonesien. Vor 2-3 Jahren hatte ich eine Lesung in einer Schule im Thüringer Wald und ich mache es immer so, dass ich dann das dritte Kapitel oder einen Teil davon von einem der Schüler lesen lasse und da waren ganz viele Schüler, 5., 6. Klasse und vorne saß einer, der etwas jünger aussah als die anderen und der hatte sich ganz leicht gemeldet beim Lesen und ich dachte erst, mal schauen, was da jetzt kommt. Und als er dann anfing zu lesen, war ich so fasziniert von der Stimme. So eine Stimme hatte ich noch nie gehört. Die hatte mich nämlich an Alfred Quack, einem Zeichentrickfilm, der in den 90er Jahren sehr populär war, als ich in dem Alter war, ja, erinnert. Den, ne? Ja. Genau, genau. Und die Stimme war so wunderbar. Es ist zum Beispiel eine Stimme, von der man nicht genau sagen kann, ist sie jetzt männlich oder weiblich. Und gleichzeitig ist sie so deutlich, so fließend, dass ich in dem Moment wusste, wenn ich nochmal ein Hörspiel produziere, dann nur mit dieser Stimme. Und ein halbes Jahr später war es auch soweit. Da waren wir dann zum dritten Mal in Erfurt im Tonstudio und haben diese in einer Rekordzeit von 4 Stunden dieses Hörspiel aufgenommen. Insgesamt hatte die Bearbeitung des Hörspiels, bis es dann fertig war, 3 Tage in Anspruch genommen. Da kommt ja dann noch Musik rein, die verschiedenen Hintergrundgeräusche. Teilweise sind 3 oder 4 Geräusche parallel an einer Textstelle. Es ist sehr interessant, auch einem Tontechniker über die Schultern zu schauen. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor einem Tontechniker, der solche Sachen produziert. Das kann nicht jeder. Man muss auch ein sehr geschultes Ohr dafür haben. Und was da alles gemacht wird, bevor dann das... Jetzt
um Hintergründe, um Übergänge, ja,
genau.
Und so weiter und so fort, damit der Hörer abgeholt wird und also bei der Stange bleibt und nicht nach 5 Minuten sagt.
Genau. Und was ich vor allem auch überhaupt nicht wusste, war, dass man bestimmte Geräusche so einstellen kann, dass sie nur aus einer Richtung zu hören sind. Ja. Wenn man dann 2 Boxen weit auseinanderstellt, die Augen zumacht, dann denkt man, man ist im Kino.
Ja, ja. Also das ist schon eine Welt für sich quasi, in die Sie als Verleger und Autor dann noch zusätzlich eintauchen müssen. Jetzt weiß ich aber mal, was ich Sie noch fragen wollte. Herr Wiegand, Sie haben Ihre Bücher in verschiedene Sprachen übersetzt. Vielleicht sagen Sie den Hörerinnen und Hörern einfach nochmal, welche Sprachen das sind.
Also die meisten Bücher gibt es auf jeden Fall auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Griechisch, einige auch auf Katalanisch. Was haben wir dann noch? Neulich habe ich ein Buch auf Chinesisch rausgebracht. Natürlich gibt es meine Bücher auch auf Filipino, auf Indonesisch. Und auf Irisch, genau. Und auch auf Polnisch.
Das ist natürlich ein Riesenrepertoire, womit sich Ihr Verlag natürlich von allen anderen schon mal in der Weise unterscheidet. Aber Sie hatten vorhin schon angedeutet, das können jetzt auch nicht so Auflagen sein in tausender Höhe. Das sind erstmal kleine Brötchen, wenn ich mal so sagen darf.
Ja, ganz genau. Es ist ganz nach dem Motto meines Verlages, regional und international. Die meisten Geschichten sind regionale Geschichten, die halt irgendwo spielen und international halt, weil sie in verschiedenen Sprachen sind. Es ist natürlich interessant für Menschen in anderen Ländern, diese Geschichten zu lesen, genauso wie es interessant ist, Geschichten aus anderen Sprachen, aus anderen Ländern hier auf Deutsch zu lesen. Das mache ich natürlich auch.
Genau so.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Christoph Wiegand vom Misti Verlag aus Griesheim erläutert nun, wie er mit anderen Autoren zusammenarbeitet.
Ich habe da zum Beispiel einen irischen Autoren, Liam O'Hara, den ich von der Zeit kenne, als ich in Dublin war und der spirituelle Bücher schreibt. Mittlerweile habe ich von ihm das dritte Buch veröffentlicht. Das erste Buch, was ich heute auch mitgebracht habe, ist eine ganz besondere Geschichte, eine Symbolgeschichte mit dem Titel »Die Insel hinter dem Horizont«. Diese Geschichte ist jetzt in 6 Sprachen rausgekommen, auch auf Irisch natürlich. Praktisch ist das Original auf Englisch und Irisch.
Und daraus könnten wir dann mal ein Stück vorlesen.
Die Insel hinter dem Horizont von Liam M. O'Hara. Erzählt wird die Geschichte von einem namenlosen Handwerksburschen, der auf Wanderschaft ist und nach mehreren Monaten in verschiedenen Ländern und Regionen schließlich in einer kleinen französischen Küstenstadt hängen bleibt. Und er unterhält sich dort viel mit den Leuten. Und irgendwann hört er von einigen Leuten eine Geschichte von einer merkwürdigen Insel. Sie nennen die Insel Ara. Das ist der irische Name für Irland. Und es klingt für ihn sehr interessant, denn er hatte vorher noch nie von dieser Insel gehört und diese Insel soll hinter dem Horizont liegen und er wusste nicht, dass überhaupt irgendein anderes Land oder ein anderer Kontinent hinter dem Horizont liegt. Die Geschichte ist ungefähr so geschrieben, dass man sie jetzt keinem Jahrhundert speziell zuordnen kann. Jedenfalls hört er von vielen Leuten, dass es diese Insel gibt. Andere Leute wieder sagen, dass es diese Insel nicht gibt. Und je mehr er davon hört, desto neugieriger wird er natürlich darauf. Und irgendwann lernt er einen alten Fischer kennen. Und der erzählt ihm ganz nebenbei, dass er am nächsten Tag genau in Richtung Ara auslaufen wird. Da weiß er natürlich, jetzt ist meine Chance gekommen, diese Insel selbst zu besuchen. Er geht dann am nächsten Tag mit dem Fischer an Bord. Nach 3 Tagen auf hoher See erreichen sie die Insel. Das heißt, an dem Abend zuvor hat er einen merkwürdigen Traum. Er befindet sich in einem ganz hell erleuchteten Nebel. Er spürt die Sonne. Das Licht blendet ihn aber nicht. Und als er dann aufwacht und an Deck geht, befindet sich das Schiff genau in diesem Nebel. Und der Kapitän sagt ihm, wir werden bald die Insel erreichen, sobald wir durch den Nebel durch sind. Und es dauert gar nicht lange. Am frühen Morgen sieht er dann diese Insel, die sich in einem majestätischen Grün am Horizont aus dem Wasser erhebt und ja, schließlich möchte er dann natürlich, bevor er aussteigt, für seine Überfahrt bezahlen. Aber der Fischer nimmt kein Geld von ihm, denn er sagt ihm etwas, was ihn eigentlich erschreckt. Und zwar, ich habe dich nie hierher gebracht, um Geld von dir zu verlangen, sondern auf Befehl des Königs, Der König dieser Insel will, dass du in sein Land kommst. Deshalb habe ich dich hier hingebracht. Jetzt denkt er sich natürlich, warum soll ein König mich, einen einfachen Handwerksburschen, auf seine Insel einladen? Aus welchem Grund? Ich bin doch völlig unbekannt und unwichtig. Jedenfalls geht er an Land, er steigt die Klippen hoch, dort sieht er zuerst eine Schafsherde und plötzlich wird er von einem alten Mönch begrüßt. Er merkt erst gar nicht, dass jemand hinter ihm steht. Ein alter Mönch begrüßt ihn in einer merkwürdigen Sprache, aber komischerweise versteht er diese Sprache, kann sie plötzlich sogar sprechen. Dieser Mönch stellt sich ihm als Bruder Patrick vor. Er ist schon sehr alt, aber noch rüstig, und er nimmt ihn mit ins Tal, und dort sind ganz viele Kinder, die ausgelassen spielen. Einige sitzen am See und angeln, andere spielen mit dem Ball, andere spielen mit Kaninchen. Es gibt ein paar Hütten, wo sie dort wohnen. Es gibt ganz viel Obst und Gemüse. Es gibt auch einige alte Steintürme, eine alte Kapelle, und er fühlt sich dort sehr, sehr wohl. Er verbringt in der Geschichte viele Wochen in diesem Land, was ihm völlig unbekannt ist. Dort gibt es auch Fabelwesen, von denen er noch nie gehört hat, aber für die Kinder sind diese Wesen ganz normale Nachbarn. Die Kinder können gar nicht verstehen, dass er bis vor ein paar Wochen noch nie was von ihrer Insel gehört hat oder von Elfen und von Kobolden. Das sind doch ganz normale Lebewesen dort. Und irgendwann fragt er sich natürlich, warum leben auf dieser Insel nur Kinder? Der einzige Erwachsene ist Bruder Patrick. Der Fischer hat ihm schon erzählt, dass er immer wieder gerne auch in dieses Land kommt und dass das Land etwas Magisches hat, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Und am Ende der Geschichte erfährt der Erzähler dann auch, was es mit diesem Land, mit dieser Insel auf sich hat, warum da nur Kinder leben und welche Rolle Bruder Patrick, der sich ihm letztendlich als der heilige Patrick, der Schutzpatron von Irland vorstellt, dort hat.
Also das klingt sehr interessant, dieses Buch, und ich freue mich, dass Sie das hier jetzt so vorgestellt haben. Herr Wiegand, vielen Dank für diese vielen Informationen, die vielen Eindrücke. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder hören, wenn Sie das nächste Buch oder die nächsten Bücher auflegen. Ich hätte natürlich noch tausende Fragen, aber wir wollen es heute mal dabei belassen. Vielen Dank, alles Gute für Sie und viel Erfolg.
Vielen Dank für die Einladung.
Bitte, gerne. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.